Angewandte Kunst. Die Serie bei Detektor FM. Eine Kooperation mit der Grassi-Messe.
Svenja John sitzt in ihrer Berliner Altbauwohnung. Freundlich, humorvoll und dafür, dass sie eben einen Tag lang im Flugzeug saß, fast schon überraschend gut gelaunt. Gerade ist die Schmuckgestalterin aus Melbourne zurückgekehrt. In Australien hatte sie eine Einzelausstellung. Svenja John ist begehrt, denn sie kann etwas, das sonst niemand kann.
Naja, das sind halt schon die Dimensionen und halt eben die Färbung. Also die
Svenja John spricht von einem Kunststoff, Makrophol. Den kann sie so einfärben, dass er eine beeindruckende farbliche Tiefe und Struktur entwickelt. Die Teile reiht sie dann aneinander oder schichtet sie.
Über diese Farbgebung entsteht, sag ich mal, beim Betrachter halt eben auch so eine Form von Irritation, weil halt mit diesem Färben ich den Kunststoff veredel und dann für den Betrachter nicht gleich klar ist, dass es ein Kunststoff ist, weil Kunststoffe sind in erster Linie irgendwie so Billigprodukt und indem ich halt den Kunststoff veredel über meine Färbung halt eben oder über die verschiedenen Oberflächenbehandlungen, hat der Betrachter irgendwie dieses Aha-Erlebnis, oh, sieht ja aus wie Alabaster.
20 Jahre beschäftigt sich Svenja John damit nun schon. Viel musste ausprobiert, gelernt, verworfen werden. Auch deswegen liegen die Arbeiten preislich heute dort, wo guter, handgemachter Schmuck ebenso liegt.
Man steigt halt ein, sag ich mal so bei 600 Euro mit dem Armreif. Dann Ohrschmuck ist halt eben auch so zwischen 600 und 800 Euro erhältlich. Und dann geht's halt eben hoch. Also eine Brosche ist in der Preisklasse von 2.400, 3.000 Euro.
Das klingt viel, natürlich. Aber der Aufwand, der betrieben werden muss, um ein Schmuckstück entstehen zu lassen, ist hoch.
Kommt immer auf den Arbeitsaufwand und auf Maschineneinsatz an. Weil wenn ich ein Schmuckstück entwickle, dann ist es so, dass ich halt eben Entwürfe auf Papier mache oder Papiermodelle anfertige und dann direkt auf den Computer gehe und DXF-Dateien anfertige. Und diese DXF-Dateien, die werden dann von einer Firma, die sich auf Wasserstrahltechnologie spezialisiert hat, geschnitten. Und so bekomme ich dann meine Elemente zurück, die ich dann, wie gesagt, Oberflächen behandle oder färbe. Und dann halt zusammenstecken.
Svenja John ist gelernte Goldschmiedin und nennt sich, weil sie schon so lange an ihrer Formsprache arbeitet, heute Autorenschmuckgestalterin. Hat sie nach so langer Arbeit inzwischen richtige Fans oder Sammlerinnen?
Oh ja. Und zwar die gute Generation, die heute an die 80 Jahre alt ist. Also meine Kundschaft, die begleitet mich jetzt auch fast seit 20 Jahren. Und ich kann schon gut und gerne sagen, dass die Kunden, die einmal ein Schmuckstück von mir gekauft haben, dabei bleiben und einfach nichts anderes mehr tragen wollen. Es gibt halt Kunden, die, sage ich mal, im klassischen Bereich sehr viel Geld für Edelmetalle ausgegeben haben und mittlerweile wirklich fast süchtig danach sind.
Auch Alexander Seitz erfindet ein Material, wenn man so will, neu. Und zwar Glas. Seine Objekte wirken liquide, wie im Fluss, und wollen Musik und Rhythmus im Objekt greifbar machen.
Nicht der Reiz ist die Materialauswahl. Es gibt es undurchlässig, transparent, farblich, aber auch strukturiert. Es hat so einen ganz eigenen Glanz. Und was ich auch sehr schön am Glas finde, ist trennt und verbindet. Es lässt Licht durch und bei den Objekten entstehen unglaublich schöne Schattenspiele.
Konzeptionell ist es vor allem das Einfangen von Klang, das Alexander Seitz reizt. Unsere Ohren können das, sie erfassen die Schwingungen. Für die Augen aber muss man das Ganze übersetzen. Das kann grafisch geschehen, also in Amplitudenkurven. Das kann auch in Noten geschehen oder in Tanz. Alexander Seitz Sprache sind die Glasobjekte und Schalen.
Ich finde es ganz schön, dass Glas ja eigentlich kein Feststoff ist, sondern man nennt es eine unterkühlte Flüssigkeit. Es bewegt sich weiter, zwar sehr, sehr langsam, aber dieser Gedanke einfach, dass sich das Material weiter bewegt und da Musik ja auch zeitbasiert ist und also von der Zeit abhängig ist, passt das Material und das Konzeptionelle zusammen.
Bei den Objekten und Schalen von Alexander Seitz sind die Schwingungen der Schallwellen als Bohrungen in einer Glasplatte übersetzt. Im Ofen dann verwandelt sich das Material.
Ja, ich ermutige das Glas, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Durch die Erfahrung, durch die Kontrolle des Ofens und auch durch Verwenden von Modellen und Formen. Das Liquide, das entsteht einfach durch den Ofenbrand dadurch. Als würde man einen Pausenknopf drücken und das so einfrieren sozusagen.
Auch Andreas Möller weiß, was es heißt, über ein Konzept nachzudenken. Nur, dass bei ihm das Konzept ein halbes Jahrtausend alt ist, der Webstuhl. Seit Jahrzehnten arbeitet er daran, den Webstuhl zu verbessern, zu vereinfachen, leiser zu machen. und ihn so zu gestalten, dass er leichter aufzubauen ist und den Körper schont. Kann er erklären, was er da vereinfacht hat?
Ja, das könnte ich machen. Das hat aber nicht so viel Sinn, weil du würdest einfach sagen, ja, wieso, warum denn nicht? Weil es einfach so logisch ist, wie es in dem Webstuhl ist. Und so für mich so unlogisch, warum es an anderen Webstühlen anderen ist. Und wenn ich die So-Weber frage, warum macht ihr das denn so und nicht so und warum denn so, dann sagen die, das wissen wir nicht. Das haben wir so gelernt. Das war schon immer so und darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Er hat inzwischen einen eigenen Webstuhl entwickelt, der in der Größe anpassbar ist, der ohne Bohren, Metallteile und Zahnräder gebaut werden kann. Und das in wenigen Stunden. Und der auch noch den Körper schont. Inzwischen erklärt Andreas Möller überall, wie man den baut. In Sierra Leone, in Äthiopien, eigentlich auf der ganzen Welt. Er hat sich nicht vom Respekt vor dem alten Werkzeug bremsen lassen. Vielmehr hat es ihn immer interessiert, was er mit diesem Werkzeug alles anstellen kann.
Ich bekomme meine Inspiration und zwar von Anbeginn aus den technischen Möglichkeiten des Webstuhls. Und da habe ich immer geforscht. Und nicht nur empfinde ich meine Kreativität darin, was ich dann gestalte, sondern auch, wie ich mir den Webstuhl zurechtgebaut habe oder umgestellt habe, dass der Arbeitsprozess leicht ist. Also diesen ganzen traditionellen Mist habe ich hinter mir gelassen im Laufe der Jahre. Ich habe neue Arbeitsweisen entwickelt. Auch meine Designs gehen immer aus der Technik hervor. Das ist für mich der Reiz in der ganzen Geschichte des Webens. Wirklich für Stoffe oder so interessiere ich mich eigentlich nicht.
Für zwei Besonderheiten sind die Produkte von Andreas Möller bekannt. Dreidimensionale Effekte im Stoff und eine beeindruckende Elastizität. An der Wand in seiner Werkstatt hängt so ein Schal. Und darauf scheinen Quader aus dem Stoff hervorzutreten. Man meint, die kleinen Würfel anfassen zu können. Doch draufgedruckt ist da nichts. Der gesamte Effekt kommt nur aus dem Stoff.
Dass ich diesen Effekt erzielen kann, das wusste ich schon lange. Und ich wusste auch, dass das was mit Spannung zu tun hat. Unterschiedlicher Spannung in den Fäden, die auf dem Webstuhl gespannt sind. Das ist also kein Geheimnis gewesen für mich. Für mich war dann interessant, wie ich das, die Spannung dahin kriegen kann, wo ich will, während ich webe, ohne dass ich irgendwo Gewichte anhänge oder sowas. Und bis ich auf den Trick gekommen bin, das hat 12 Jahre gedauert. So lange habe ich darüber nachgedacht. Und das hat es tatsächlich vorher noch nicht gegeben. Also ich habe geforscht, ich zeige ja auch in der ganzen Welt meine Sachen und das hat noch keiner gesehen.
Bei den elastischen Produkten war es eher der Zufall, der da Pate stand.
Das ist eine Zufallsentdeckung gewesen. Ich wollte das eigentlich glatt bügeln und eine Weberfreundin sagte, lass das doch so, das sieht doch ganz gut aus. Und dann habe ich das mal kultiviert und ein Stück gewebt, was nur diesen Effekt hat, der eigentlich falsch ist. Und das war eine 1A Wolldecke, die wirklich, ich weiß nicht, die habe ich glaube ich auf 3,50 Meter gewebt, unter Spannung natürlich. Und dann, als ich sie vom Webstuhl genommen habe, schnurrte die auf so 2 Meter zusammen oder 1,80 Meter oder so.
10 Jahre, sagt Andreas Möller, halten seine Schals, auch bei ständigem Tragen. Manche wohl auch 20.
Es hält nicht länger, nur weil es handgewebt ist. Vielleicht hält es länger, weil man es anders wertschätzt. Hat ja auch seinen stolzen Preis. Also meine Schals fangen an bei 149, das ist für einen Schal natürlich viel. Und so bis 189. Eine Wolldecke kann auch schon 800 Euro kosten oder so. Ich finde, das ist ein stolzer Preis, aber ich sage mal, einen Porsche kriegt man auch nicht geschenkt. Da hat mal eine gesagt, ja, aber dann sehen die anderen jedenfalls, wie teuer das war. Dann habe ich die laufen lassen, die war also nicht meine Kundin. Man kauft sich so einen Schal aus Freude für sich selber oder für einen lieben Menschen.
Und wer mehr Ideen sucht, um sich selbst oder einem lieben Menschen eine Freude zu machen, auf der Grassi-Messe kann man nicht nur die Produkte des Webers, der Schmuckmacherin und des Glasgestalters kaufen, die wir Ihnen gerade eben vorgestellt haben, sondern auch alle anderen ausgestellten Exponate, also Möbel, Porzellan, Schmuck, Textil. Da ist ganz, ganz viel dabei. Immerhin 110 Aussteller sind es. Und Weihnachten ist ja auch nicht mehr so lange hin. Morgen stellen wir Ihnen dann den diesjährigen Schwerpunktbereich der Messe vor, Design für Kinder. Und da gab es sogar einen eigenen Wettbewerb. Dazu dann bei uns morgen mehr.
Die Themenwoche zu angewandter Kunst wird präsentiert von der Grassi-Messe Leipzig.
In diesem Jahr vom 24. bis 26. Oktober.